Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff und der Theater-Lockdown ist verlängert worden. Nicht zuletzt das Kinder- und Jugendtheater trifft das vor Weihnachten mit voller Wucht. Wir sprechen gleich mit Anna-Vera Kelle vom Berliner Theater Strahl über alternative Strategien, zum Beispiel über das Online-Forschungslabor für ein digitales Klassenzimmerstück, das heute startet. Der Theater-Lockdown wurde in dieser Woche verlängert, offiziell bis zum 20. Dezember, aber mit der klaren Perspektive, dass auch im Januar es unwahrscheinlich bleiben wird, vor Publikum zu spielen. Einzelne Bühnen wie die Staatstheater in Kassel und Stuttgart, aber auch die Berliner Schaubühne haben schon bekannt gegeben, mindestens bis Ende Januar geschlossen zu bleiben. Andere wie das Theater Bautzen oder die städtischen Bühnen Osnabrück planen für Montag einen Aktionstag, um noch einmal auf ihre gesellschaftliche Bedeutung aufmerksam zu machen. Bei uns im Programm hat Joachim Clement, Intendant des Staatsschauspiels Dresden, klare Worte gefunden.
Aber ich kann Ihnen nur die Realitäten beschreiben. Worüber reden wir denn? Also ich finde, es ist auch keine Zeit mehr für Jammerei. Wenn wir mit einer Regisseurin, mit der wir im nächsten Jahr zusammenarbeiten, sprechen, die erzählt, dass ihre Mutter am Wochenende in einer mittelgroßen bayerischen Stadt in die Notaufnahme gegangen ist, weil sie die Corona-Indizien sozusagen mitbrachte, dann haben die gesagt, wir haben keinen Platz für sie, können ja noch gehen. Zwei Tage später ist die Frau tot. Das ist doch unsere Realität. Damit muss man doch mal umgehen lernen. Also da kann man doch nicht anfangen und sagen, wir müssen jetzt überlegen, was alles sozusagen, wo man wieder zu kurz gekommen ist.
Joachim Clement, Intendant des Staatsschauspiels Dresden. Noch vor der Lockdown-Verlängerung hat Theaterkritiker Peter Laudenbach in dieser Woche in der Süddeutschen Zeitung die Intendantinnen und Intendanten angemahnt, nicht, wie in letzter Zeit oft gehört, aufs Weiterspielen zu beharren, in einem ziemlich provokanten Artikel. Die angespannte Gesamtlage kommentiert für uns Barbara Behrendt.
Verzichtbar. So war Peter Laudenbachs Rundumschlag überschrieben. Ein hartes Urteil. Manches in diesem Feuilleton-Aufmacher ist zu pauschal, manches ist schlampig recherchiert. Doch im Kern hat Laudenbach recht. Inmitten eines global wütenden Virus, mit dem sich in Deutschland schon über 1 Million Menschen infiziert haben und an dem täglich mehr Menschen sterben als am Tag zuvor, wirkt das Wehklagen der subventionierten Häuser peinlich. Sie alle werden Corona überleben. Natürlich ist es frustrierend, wenn nach den massiven Kraftanstrengungen, die an den Theatern gemacht worden sind, um die Hygienebestimmungen einzuhalten, nun die Türen wieder dicht gemacht werden. Und man darf sich auch fragen, wieso 75% der Infektionen noch immer nicht nachverfolgbar sind und somit jede Schließung Trial and Error. Doch dass es Theaterleiter gibt, die auf dem Höhepunkt der Krise für die Öffnung des eigenen Hauses sogar vor Gericht ziehen, siehe Dieter Hallervorden am Berliner Schlossparktheater, ist ein grotesker Mangel an Empathie über das eigene Unternehmen, die eigene Lobby hinaus. Die Mehrzahl der Intendantinnen spricht sich nicht für ein Öffnen zum jetzigen Zeitpunkt aus. Doch es wird geklagt und gejammert, als sei das Theater kurz vor Exitus. Nichts als verletzte Eitelkeit, als Theater bei den Lockdown-Beschlüssen unter Freizeiteinrichtungen eingruppiert wurden. Dabei kommen die subventionierten Theater vergleichsweise gut durch die Krise. Ulrich Kuhn, bis eben noch Chef des Bühnenvereins, schrieb in einem Brief an die Kanzlerin von einem großen gesellschaftlichen Schaden durch die Schließungen. Theater hätten eine unverzichtbare Bedeutung für die Gesellschaft. Systemrelevanz behaupten Dutzende Theaterleute. Grobe Selbstüberschätzung ist das, ein Schwimmen in der eigenen Filterblase. Als würde das System morgen zusammenbrechen, weil die Theater ein paar Monate den Vorhang unten lassen. Und wollten Künstler nicht mal das System unterwandern und in Frage stellen, statt unverzichtbar dafür zu sein? Es gilt die alte Wahrheit, wer sich am wichtigsten macht, ist selbst nicht von sich überzeugt. Und so legt die Krise offen, was schon lange vor Corona das Problem des Theaters war. Dass es in alle Richtungen produziert, sich hilflos jedem Modethema annimmt, sich Relevanz, Politik, Digitalisierung auf die Fahnen schreibt und den eigenen Stärken doch nicht vertraut. 2500 Jahre hat das Theater überlebt, trotz Kriegen, Pest und Cholera. Und jetzt sollen ein paar Monate Lockdown dazu führen, dass, so Matthias Lilienthal, das Theater hernach eine Imagekampagne braucht? Im Ernst? Was in der Debatte völlig durcheinander geht, ist die Unterscheidung zwischen Kultur und Kulturbetrieb. Selbstverständlich brauchen wir Kultur. Theater sind natürlich Stätten der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, der Charakter- und Wertebildung. All das nimmt aber keinen Schaden, wenn der Spielbetrieb für ein paar Monate unterbrochen wird. Selbstredend muss der Staat auch dafür sorgen, dass die freie Szene und ihre Künstler überlebt. Doch auch das ist eine andere Debatte. Wer an die Theaterkunst glaubt, der wird sich kaum vor ein paar Wochen leerem Zuschauersaal fürchten. Der wird die Zeit nutzen, um nachzudenken. Etwa darüber, ob es wirklich 13 Premieren in 3 Monaten braucht, wie an den Münchner Kammerspielen für den Herbst vorgesehen. Darüber, ob man nicht wieder längere Probenzeiten einführen sollte, um zu besseren Inszenierungen zu kommen. Dramaturginnen könnten endlich in den zig Stücken stöbern, die das Repertoire erweitern würden. Einige Theater wollen die verordnete Schließzeit nun freiwillig um 1 Monat verlängern. Man könnte sogar bis in den Frühling schließen und den Sommer über unter freiem Himmel spielen, wie Thomas Ostermeier vorgeschlagen hat. Klar, das ist nicht leicht zu organisieren, aber schwierige Zeiten fordern ungewöhnliche Lösungen. Statt zu lamentieren, sollten die Theater Flexibilität trainieren, ruhig und konstruktiv nach Alternativen suchen. Damit wir uns im Frühjahr, wenn der Vorhang wieder aufgeht, nicht fragen, warum das Theater so wenig aus der Krise gelernt hat.
Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt über den Weg in den neuen Lockdown. Das Umdenken ist also bereits spürbar, wie das beim Jugendtheater Strahl konkret stattfindet. Hören Sie gleich hier im Theatermagazin Rang 1. Das Berliner Theater Strahl, das seit 1987 ein weit gefächertes Angebot für junges Publikum bereitstellt und damit auch auf Tournee geht, stellt sich dem verlängerten Lockdown. Unter dem Titel »Da geht was« startet heute ein Online-Forschungslabor zur Erarbeitung eines digitalen Klassenzimmerstücks. Geleitet vom Medienkünstler Ricardo Gehn und Theater Strahl-Regisseurin Anna-Vera Kelle, die ich vor unserer Sendung sprechen konnte. Ich habe sie erst einmal gefragt, wie klar es ihr im Vorfeld gewesen ist, dass auch im Dezember kein Live-Theater vor Publikum über die Bühne gehen würde.
Sehr klar eigentlich. Also ich habe nicht damit gerechnet. Es hätte mich sehr überrascht, wenn es möglich gewesen wäre.
Und wiederzuspielen.
Und ja, wir tragen ja so eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung. Also ich hätte auch Schwierigkeiten gehabt, ein bisschen damit zu spielen.
Aber die Vorweihnachtszeit ist Kinder- und Jugendtheaterzeit. Ist der Lockdown zu diesem Zeitpunkt für Sie nicht eine besonders schwere Belastung oder trifft Sie das nicht eigentlich an so einem Punkt, wo es wirklich für das Kinder- und Jugendtheater ans Eingemachte geht?
Ja, vielleicht sind wir da noch mal ein bisschen auch in einer besonderen Situation. Weil wir das Theater Strahl spielt explizit für ein jugendliches Publikum, also ein Publikum für ab 12. Das heißt, wir haben nicht die Weihnachtsmärchenproduktion, die ja tatsächlich für ganz, ganz, ganz viele Theater die Produktion im Jahr ist, mit der man also Geld verdienen kann. Und das gibt es bei uns nicht. Deswegen ist es für uns schon problematisch, aber nicht so wie für andere tatsächlich. Sondern wir haben auch im Dezember ein klassisches Programm.
Und normalerweise eine verstärkte Nachfrage oder ist das bei Ihnen dann auch nicht so, dass im Dezember mehr zum Beispiel auch Schulklassen Interesse zeigen?
Also die Vorstellungen, die wir jetzt terminiert hatten, die waren zum großen Teil ausverkauft. Das ist natürlich in dieser Zeit auch ein bisschen eine besondere Situation, weil ja wir ein reduziertes Publikum nur reinlassen dürfen, aber wir waren schon gut verkauft. Und da sagen jetzt gerade die Kollegen und Kolleginnen wieder, telefonieren durch und sagen ab.
Und wie sind dann die Reaktionen des Publikums? Für diese Maßnahmen gibt es da mehr Verständnis oder mehr Ablehnung? Wie nehmen Sie das jetzt wahr?
Ich arbeite ja nicht im Besucherservice, deswegen kriege ich das so ganz direkt nicht mit. Aber so was ich auch im Sommer und im Herbst mitgekriegt habe, gibt es eigentlich ein großes Verständnis vom Publikum. Und auch also eine große Anerkennung für die Bemühungen, wie wir versucht haben, alles irgendwie über die Bühne zu bekommen. Und wir spüren schon auch beim Publikum eine Verunsicherung. Und wir haben im Sommer auch Open Air gespielt und da war das Publikum sehr, sehr froh drüber. Also die haben sich viel eigentlich solche Veranstaltungen gewünscht. Und man hat schon eigentlich auch eine Zurückhaltung gespürt, ins Theater zu gehen.
Nun also das digitale Programm, darauf weichen Sie ein Stück weit aus. Auch mit Ihrem Forschungslabor schauen Sie ganz bewusst nach vorn. Also Sie suchen nach Möglichkeiten, gerade auch mit den Schulen in Kontakt zu bleiben, wenn ich das richtig verstehe. Was ist die Grundidee dieses aktuellen Workshops?
Ja, genau. Also es ist tatsächlich das, was jetzt ja gerade auch ein großes Thema ist, auch so medial, dass wir als Kulturinstitutionen wichtig sind und um Räume zu schaffen für Gemeinschaft und auch für Reflexion dieser Zeit, das sehen wir ganz genauso. Und die Frage ist, wie kann man das eigentlich ermöglichen und wie können wir handlungsfähig bleiben als Theater und gleichzeitig auch die Verantwortung für diese Situation übernehmen und da eben alternative Räume schaffen. Die Idee ist eigentlich entstanden im ersten Lockdown. Ja. Von daher war es auch so ein bisschen der Vorausblick, was passiert im Winter, da wird wieder was kommen vermutlich. Und es gab im Frühjahr eben ganz viele Theater, haben so angefangen zu gucken, wie können wir eigentlich in die Schulen gehen, wenn die Schulen nicht zu uns kommen können. Und da entstand die Idee, dass wir da noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wie können wir eigentlich so ein digitales digitales Klassenzimmerstück entwickeln? Wie könnte das aussehen, um noch unabhängiger von Maßnahmen zu sein und gleichzeitig auch der fortschreitenden Digitalisierung zu begegnen im Theater und nach Formaten zu suchen, die auch reflektieren?
Das war ja ein Impuls schon aus dem ersten Lockdown. Auch da haben viele Theaterinstitutionen, auch freie Gruppen darüber nachgedacht, wie man jetzt so einen Digitalisierungsschub durchführen kann, wie man neue Formate finden kann. So richtig viel scheint dabei noch nicht herausgekommen zu sein. Haben Sie das Gefühl, dass man das auch eigentlich hätte konsequenter durchführen müssen?
Doch, ich glaube, das war ein bisschen schade, dass sozusagen dieser Schub, der im ersten Lockdown entstanden ist, dann im Sommer on hold war und alle wieder eher zurückgegangen sind zum normalen Programm oder zum alten Programm, weil daran hat man auch gemerkt, dass es eigentlich nur als Substitut gedacht war und nicht tatsächlich die Sehnsucht danach, neue Formate zu suchen und eben der Digitalisierung auch zu begegnen oder damit umzugehen.
Was steht denn dann konkret an diesem Wochenende auf dem Programm und wer nimmt denn eigentlich teil an Ihrem Workshop?
Also das ist ein Prototyping-Workshop und wir werden prototypische Szenen für ein digitales Klassenzimmerstück entwickeln. Eigentlich ist das der Start von einem längeren Projekt. Also das Projekt hat eine Laufzeit bis Februar im Moment und ist gedacht als Forschungslabor tatsächlich Formate zu entwickeln, die wir auch dann hinterher zur Verfügung stellen, sodass andere Theaterschaffende und Theater damit weiterarbeiten können. Und das ist jetzt so ein bisschen der Startschuss dieser Workshop. Und da nehmen sowohl SchauspielerInnen vom Theater Strahl mit, als auch MitarbeiterInnen aus verschiedensten Bereichen vom Theater und auch externe Theaterschaffende, Theaterpädagogen, Kulturvermittler. Also wir haben so versucht, eigentlich sehr diverse Teilnehmendenschaft zu gewinnen. Und das ist eigentlich so ein Startschuss, um in die Fantasie zu kommen, wie könnte das aussehen? Und zuallererste verschiedene Prototypen zu entwickeln, wo wir dann hinterher entscheiden können, was verfolgen wir eigentlich weiter und was arbeiten wir noch weiter aus.
Wie stellen Sie sich denn ganz persönlich so ein ideales Online-Stück vor? Gerade Kinder und Jugendliche, in Ihrem Fall also eher Jugendliche, brauchen ja vielleicht doch auch, sollte man meinen, dieses Gemeinschaftsgefühl. Wie ist denn da so Ihre Erfahrung mit oder wo sagen Sie, kann man denn da am ehesten angreifen?
Bei der Interaktivität. Also ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, für all solche Formate ist die Teilhabe, das Teilnehmen. Also das macht Theater machen Live-Erlebnisse aus und in Remote-Erfahrung ist das Live-Erlebnis dadurch gegeben, dass man interaktiv teilnimmt. Und das wird ein ganz, ganz großer Schwerpunkt an diesem Wochenende sein, was für Formen gibt es da.
Gibt es denn da schon erste Erfahrungen? Was ist denn so das ideale Jugendstück? Was funktioniert Ihrer Erfahrung nach am besten?
Also Theater Strahl hat schon seit vielen, vielen Jahren interaktive Stücke im Repertoire und daher kam das auch, dass wir gesagt haben, lass uns da weitergehen. Also es gibt, wie kann man das irgendwie auch ins Digitale übersetzen? Und das ist schon meine Erfahrung, dass Jugendliche da enorm drauf anspringen, wenn sie den Eindruck haben, sie können tatsächlich wirken auf das Theatererlebnis, was sie gerade haben und können da Einfluss nehmen und das spielt eine Rolle, was sie dazu denken und wie sie das beeinflussen. Da habe ich das Gefühl, da kann man schon so Binge-Shows machen. Also da habe ich schon Gespräche dann hinterher auf der Toilette geführt, warum das jetzt zu Ende war und wie es eigentlich weitergeht und wann der nächste Teil kommt. Und das
also Binge-Shows sozusagen Stunden und Stunden hintereinander weg an einer Theaterperformance teilzunehmen von zu Hause aus.
Ja, zum Beispiel. Das ist ja auch gerade in so Quarantänezeiten weiß man ja manchmal nicht so richtig, wohin mit sich. Und da sind ja auch alternative Räume. Also das finde ich was sehr, sehr wichtig ist. Gerade sind unheimlich viele auch Jugendliche in Quarantäne. Und wie schafft man eigentlich für die so Räume da rauszukommen, ohne dass sie das Haus verlassen können?
Was ja auch ein Thema ist, wenn es um Unterricht geht, ganz grundsätzlich im Augenblick. Also wie stark kann man, will man, möchte man auf Online-Unterricht ausweichen, möchte Klassen teilen in Präsenz und Nicht-Präsenz, Schülerinnen und Schüler. Haben Sie das Gefühl, dass auch da erstmal eine Grundvoraussetzung geschaffen werden muss, dass also auch in den Schulen diese Idee der Digitalisierung ankommen muss?
Auf jeden Fall. Es gibt ja einige Schulen und viele Lehrende, die da enorm auf der Suche sind. Das kriegen wir auch mit. Ich hatte jetzt auch im Rahmen von diesem Projekt viele LehrerInnen am Telefon, die gesagt haben, was macht ihr da? Wie können wir das benutzen? Also es gibt ganz viele, die da auf der Suche sind, weil die Frage ist ja nicht nur, wie kann man irgendwie Inhalte vermitteln, sondern auch, wie kann man das gestalten, dass das tatsächlich auch da wieder Unterricht als auch so ein Gemeinschaftsraum entstehen kann.
Und ein solches Theaterprojekt online, ein Mitmachtheater online, ein interaktives Projekt, droht dann auch nicht womöglich Gefahr zu laufen, mit sehr vielen anderen Online-Angeboten in Konkurrenz zu kommen. Also Sie haben das Bingen schon erwähnt, mit Fernsehserien und anderen Dingen, die man sich jetzt online streamt, mit denen man schon sehr vertraut ist. Haben Sie das Gefühl, dass das Theater da ganz besondere Möglichkeiten hat, zu dieser Interaktivität einzuladen?
Also die Gefahr der Konkurrenz ist, oder was heißt die Gefahr? Also es gibt eine ganz, ganz große Konkurrenz. Das ist auf jeden Fall so. Und es gibt ja auch, also was ich schon auch spüre, ist, dass ganz viele sagen, ich habe jetzt nicht Lust, abends auch noch vor meinem digitalen Endgerät zu sitzen, weil ich bin schon den ganzen Tag vor meinem digitalen Endgerät und jetzt muss ich nicht auch noch Theater über dieses Format haben. Ich hatte das Glück, im ersten Lockdown tatsächlich an Workshops, an Veranstaltungen teilzunehmen, die mir sehr, sehr viel gegeben haben, was ich so ganz tolle Wochenenden online verbracht habe, die schon nochmal was ganz anderes sind als Unterricht per Zoom oder eine Konferenz per Zoom, sondern wo es tatsächlich man gemeinsam an was gearbeitet hat. Und das ist diese Frage nach Gemeinschaft und wie können wir eigentlich gemeinsam was erleben und wo eintauchen. Da sehe ich schon große Chancen für das Theater. Aber natürlich gibt es auch Computerspiele, funktionieren auch ganz ähnlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht auch andere Formate gibt, die das auch können. Ja. Aber ich glaube, was das Theater ja schon sehr stark auch nochmal sucht, sind Orte, wo wir auch gerade die Situation reflektieren können und wo wir so uns selbst auch nochmal spüren können und das so ein Augenmerk darauf zu legen. Und das ist ganz viel bei den Produkten, die man so online konsumieren kann, nicht gegeben. Und da haben wir vielleicht dann auch gerade eine Aufgabe, gerade in dieser Zeit so einen Raum zu schaffen.
Ihr Motto lautet ja auch, da geht was. Das klingt sehr positiv. Wie schaffen Sie es denn, sich zu motivieren in dieser Zeit und zu sagen, ich glaube schon, wir können da was gemeinsam schaffen, auch in diesem Lockdown zum Beispiel?
Ja, ich glaube, also meine Motivation kommt wirklich daher, dass ich im ersten Lockdown diese Erfahrung gemacht habe und jetzt auch mit dem, wir haben auch einen digitalen Jugendclub, so eine Workshop-Reihe für Jugendliche, wo wir erproben, wie kann man digitale Medien für Theater benutzen. Und immer wenn wir da zusammensitzen mit den Jugendlichen in Zoom und über Telegram läuft es auch und weiterarbeiten, gehe ich ganz euphorisiert raus und mit viel Energie raus. Also während Zoom-Konferenzen mir Energie rauben, gibt mir das Energie. Und ich glaube, dieses, dass mir das so viel Energie gibt, da wünsche ich mir, dass ich irgendwie Formate mit anderen gestalten kann, die wieder Menschen Energie gibt.
Und das müsste sich ja auch nicht nur auf das Kinder-Jugendtheater beschränken. Das könnten ja auch die Theater versuchen, die sich an ein erwachsenes Publikum schwerpunktmäßig richten.
Absolut. Ich meine, bei uns ist natürlich schon speziell, dass man spricht irgendwie von Jugendlichen als Digital Natives und deswegen gibt es auch nochmal so eine besondere Notwendigkeit, ganz unabhängig von der aktuellen Situation, sich mit Digitalität auseinanderzusetzen. Aber letztendlich ist auch bei den meisten Erwachsenen das Handy nicht mehr wegzudenken und es ist so Teil unseres Lebens geworden und von daher.
Gibt es eine Zukunft fürs Theater, auch in der Pandemie?
Auf jeden Fall.
Sagt Anna-Vera Kelle vom Berliner Jugendtheater. Strahl, der Workshop, da geht was, findet heute und morgen online statt.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Burgtheaterschauspielerin Dörte Lüsewski für uns.
Meine geniale Stelle der Wiederentdeckung der Autorin Anna Gmeiner geschuldet, stammt aus dem Automatenbuffet. Da sagt eine Figur, wissen Sie, ich mache mir manchmal so meine Gedanken über das Leben und so. Ich denke mir, wenn man nicht nur das eine Leben hätte, dann könnte man ruhig den ganzen Tag den Deckel von den öffentlichen Bedürfnisanstalten abwischen, bis man stirbt und nie was anderes. Aber wissen Sie, was das Problem dabei ist? Man hat das nur einmal und es kommt auch wahrscheinlich gar nichts nach. Und weil das nur einmal ist, darum müsste das anders sein. Dass man unzufrieden ist mit Dingen, weil man sagt, ich habe nur dieses eine Leben. Und deswegen möchte ich, dass es verdammt nochmal eben anders ist. Egal, ob das jetzt in politischen Situationen ist, ob das in privaten Situationen ist, ob das in beruflichen Situationen ist. Ein Tänzer, der jetzt mit dem Shutdown konfrontiert ist, könnte das sofort unterschreiben. Für die ist ein Jahr nicht auftreten. Ein Jahr für einen Tänzer ist wie für uns, wir können ja spielen, bis wir sterben. Ein Tänzer nicht oder ein Sänger. Die haben nicht so viel Zeit. Und wir haben nur dieses eine Leben. Deswegen sollte man alles dafür tun, dass es möglichst gut ist.
Dörte Lüsewski über das Automatenbuffet von Anna Gmeiner. Mehr von der Burgschauspielerin können Sie in einem ausführlichen Gespräch nachhören unter Rang 1 auf deutschlandfunkkultur.de. Da finden Sie auch alle Beiträge der heutigen Sendung. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag.